Ich möchte, bevor ich die Predigt halte, einen Applaus und ein Dankeschön an Stegmüllers und an Brenneisens geben. Ihr habt super gemacht, auch all die, die euch geholfen haben. Ich nehme an, es waren noch nicht alle. Die ich jetzt genannt habe. Vielen Dank euch allen, die ihr beim Frühstück mitgeholfen habt, aber speziell diesen zwei Familien. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle genossen. Auch wenn ich wahrscheinlich etwas zu früh angefangen habe, wegen mit dem Abräumen. Das tut mir leid, wenn ich die Gemütlichkeit wenn gestört habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ah, du musst ja. Sind wir nicht hungrig nach guten Nachrichten? Haben wir es nicht satt, all die Nachrichten zu hören? In der letzten Zeit, 2,25 Jahre Corona, schon wieder 2 Monate Ukraine-Krieg, mit allem, was dazugehört, mit der ganzen Preissteigerung in jedem Bereich, wo man denkt, wo soll das noch hinführen? Wie sollen wir das irgendwann noch zahlen können? An die Strom- und Gasrechnung mag man gar nicht denken. Bei dem allen wünscht man sich doch endlich mal irgendwas Positives. Irgendwas, woran man sich freuen kann. Und ich sage euch, es gibt eine gute Nachricht. Die ist ewig gültig. Seit 2000 Jahren haben wir eine gute Nachricht, die ist jeden Tag neu gültig. Und die kann jeden Tag uns neu begeistern. Und komme mir niemand mit der lapidaren Aussage. Ja, Ostern ist schon, ja, hat schon was. Ostern zeigt uns, dass es, selbst wenn es einem so richtig bescheiden geht, es immer noch Hoffnung gibt. Das ist mir, ehrlich gesagt, viel zu billig. Wenn das Ostern ist, dann kann ich gut und gerne auf dieses Möchtegern-Wohlfühl-Optimismus verzichten. Das reicht mir absolut nicht. Wenn man euch bitten würde, in 3 Sätzen zu sagen, was die gute Nachricht ist, das Evangelium, was würde der andere in diesen 3 Sätzen hören? Nehmt euch kurz Zeit und sprecht mit eurem Nachbarn darüber. Was wäre in diesen 3 Sätzen die gute Nachricht? Habt ihr für euch 3 Sätze gefunden, die das Evangelium beinhalten? Ich hoffe es. Wir haben heute mehr oder weniger 3 Sätze, die das Evangelium beinhalten. Die stehen in unserem heutigen Predigttext und der steht in 1. Korinther 15, 1 bis 5. Und dann kommt noch zum Predigttext die Verse 13 bis 20 dazu. Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief hat Paulus deshalb geschrieben, weil es dort eine Frage gab, die die Gemeinde so richtig durcheinander gebracht hat. Weil es gab Leute, die gesagt haben, könnte heute sein, es gibt keine Auferstehung der Toten. Auferstehung der Toten hat es nie gegeben, gibt es nicht und wird es nie geben. Und da hinein, in die Situation hinein, in die spricht Paulus dann mit diesem Kapitel 15. Und er sagt, ich tue euch aber, Brüder, kund, was ich euch verkündigt habe. Diese Verkündigung, die geschah im Jahre 50 bis 51, wo Paulus in Korinth war. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Er sagt ihnen mit anderen Worten, ich habe euch doch das Evangelium verkündigt. 1,5 Jahre lang. Ihr habt es gehört. Ihr habt darauf reagiert. Das, was ihr heute seid, ihr korinthische Gemeinde, das verdankt ihr dem Evangelium. Das ist eure Existenzgrundlage. Und die scheint ihr offensichtlich irgendwie in Frage zu stellen oder teilweise schon vergessen zu haben. Und dann sagt er, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich euch empfangen habe. Paulus hat in Kapitel 11, als er das Abendmahl eingeführt hat, beziehungsweise sie an das Abendmahl erinnert hat, was das Abendmahl eigentlich ist, hat er schon gesagt, ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Nun könnte man sagen, das wäre speziell dort gemeint, aber in Galater 6,12 heißt es, ich habe es nämlich, und zwar geht es da ums Evangelium, ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Paulus hatte das Vorrecht, speziell von Jesus behandelt zu werden. Jesus ist ihm eine geraume Zeit nach Jesu Auferstehung, als er eigentlich schon im Himmel war, erschienen. Auf der Straße nach Damaskus und offensichtlich danach weiterhin. Warum hat Jesus dem Paulus diese Spezialbehandlung angedeihen lassen? Weil Paulus ein voller Apostel werden sollte. Und so hat sich Jesus Zeit genommen, ihm das ganze Evangelium von Anfang bis zum Schluss zu erklären. Wahrscheinlich hat er ihn durch die ganze seine ganze Erdengeschichte hindurchgeführt, durch die Leidensgeschichte hindurchgeführt, hat ihn das sehen lassen, um ihn, wie die anderen Apostel, letztendlich zu einem Augen- und Ohrenzeugen zu machen, der dasselbe Evangelium wie die anderen 11 Jünger verkündigen würde. Deshalb hat er das gemacht. Es ist also die Natur dieses Evangeliums, das Paulus weitergibt, nicht eine Sache, die er sich aus den Fingern gesogen hat, sondern es ist offenbartes Evangelium und das ist seine Natur. Worin bestand es nun, dieses Evangelium? Erstens, erster Satz, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Wir geben regelmäßig unseren Infozettel jemandem weiter zur Lektüre. Und diese Person hat neulich mal zu mir gesagt, also hören Sie, also in letzter Zeit haben Sie es immer irgendwie mit der Sünde. Gibt es da ein Problem? Haben Sie ein Problem damit? Oder gibt es in der Gemeinde ein Problem? Oder was ist eigentlich der Grund? Und dann habe ich gesagt, also habe ich ja versucht zu erklären, was das Thema Sünde eigentlich ist. Diese Rebellion gegen Gott, aus dem Stolz vor Gott, gegenüber Gott. Und dass dieses Thema eigentlich sich durchzieht durch die ganze Geschichte der Menschheit bis in ihr eigenes Leben hinein. Also wir kamen schon irgendwo ziemlich zu einer persönlichen Ebene. Wenn wir von der Sünde des Menschen schweigen und davon nicht mehr reden, dass wir unter die Sünde versklavt und verknechtet sind seit dem ersten Menschen, seit dem Fall Adams und Evas, wenn wir darüber nicht reden, dann fehlt ein wesentlicher Punkt des Evangeliums. Jesus ist für unsere Sünden, deine und meine. Und meine kenne ich sehr wohl. Deine nicht, aber meine kenne ich sehr wohl. Ist er gestorben. Und ich bin so froh, dass er das gemacht hat. Er ist dafür gestorben, entsprechend den Ankündigungen des Alten Testamentes. Entsprechend den Ankündigungen, die dort enthalten sind, die die Menschen damals nicht richtig verstanden haben im Alten Testament. Paulus sagt, die wollten eigentlich verstehen, was sie da schreiben, die Propheten, aber sie konnten es nicht. Jetzt ist es offenbart. Jesus Christus starb und wurde begraben. Aber der Islam zum Beispiel leugnet es, dass Jesus gestorben und begraben ist, worden ist. In Sure 4, 157 heißt es, und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih, Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs getötet, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Es erschien, als ob er tot gewesen wäre. Ich habe einen deutschen Historiker gefunden, davon gelesen, dass der den Tod Jesu ebenso in Frage stellt und behauptet, dass Jesus nur scheintot war, dass er quasi narkotisiert am Kreuz hing, dann sich dann quasi seinen Brustkorb gefüllt hat, er kurz vorm Ersticken war und dann der römische Soldat so ein klein bisschen angepikst hat und das Blut und das Wasser rausgeflossen ist und er so wieder eigentlich wieder leben konnte. Aber es so aussah, als ob er tot war, als sie ihn runtergeholt haben und dann er in ein Grab gelegt worden ist, dort wieder oder weggebracht wurde, gepflegt wurde und Jesus dann weiter sein Leben gelebt hat. Wir werden sehen, dass es nicht so ist, weil die Bibel es sagt. Wir lesen nämlich in Johannes 19, 33, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte ihn mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und dafür gibt es Augenzeugen. Und die verbürgen sich für die Wahrhaftigkeit dessen, was sie gesehen haben. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt wahr, damit ihr glaubt. Ja, er bekräftigt es im Prinzip nochmal. Ich weiß, dass ich hier sage, es ist wahr. Und ich sage es deshalb, dass es wahr ist, weil es wahr ist und damit ihr glaubt, dass es wahr ist. Jesus wurden die Beine nicht gebrochen, wie dies sonst der Fall war. Speziell, wenn man sicherstellen wollte, dass sie a. gestorben und b. der Tod sofort eintrat, weil man die wieder runterholen wollte, weil Sabbat war zum Beispiel hier in diesem Fall, hat man den die Schienbeine zerschlagen, aber nicht nur die Knochen gebrochen, sondern wirklich die Gefäße aufgeschlagen, damit das Blut rausfließen kann. Also die sind nicht nur erstickt, sondern auch verblutet. Das geschah auch mit den zwei Verbrechern, die links und rechts mit Jesus gekreuzigt worden sind. Warum? Die waren noch nicht tot. Nun kommt der Soldat zu Jesus und stellt fest, der ist tot. Aber um ganz sicher zu stellen, nimmt er die Lanze und mal einen kräftigen Stich von unten in die Brust. Und wahrscheinlich, wenn man das Wort, das hebräische Wort, was aus Zacharia 12,10 das Zitat ist, wenn man dieses Wort nimmt, dann ist es wirklich ein Durchfahren, nicht einfach nur ein bisschen Anritzen, sondern wirklich so, dass der Spieß wahrscheinlich wieder oben rausgeguckt hat. Ich sage das in dieser Deutlichkeit, damit wir uns keine Illusion machen, dass Jesus das überlebt haben könnte. Und dann lesen wir weiter. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Beim Abendmahl sprechen wir oft, oder reden wir oft davon, Jesu Leib für dich gebrochen. Ich persönlich vermeide das immer ein wenig, weil ich denke, nein, Jesu Leib ist nicht gebrochen worden, Jesu Leib ist gegeben worden, und weil sein Gebein wurde nicht zerbrochen. Er wurde nicht zerbrochen. Da versuche ich immer für mich so dieses zu ehren. Jawohl, er wurde extra nicht zerbrochen. Warum? Weil das vorausgesagt worden ist. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagte eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchbohrt, durchstochen haben. Das ist eben die Sacharja-Stelle. Und damit ist ganz offensichtlich, sind nicht die Nägelmale gemeint, weil es wird nicht bei der Kreuzigung selber beschrieben, sondern hier, wo Jesus mit dem Spieß durchstochen wird. Da geht es um dieses Durchstochen. Danach lag er 3 Tage im Grab. Wie diese 3 Tage sich gestalten, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, die lassen wir jetzt mal einfach außen vor. 3 Tage im Grab. Das ist der zweite Punkt, dass er begraben wurde. Auch das wird von manchen ja bezweifelt, dass er begraben wurde. Nun, wenn die jüdischen Autoritäten sicherstellen wollten, und das wollten sie, dass Jesus auf alle Fälle im Grab bleibt, denn es gab ja dieses Gerücht, dass Jesus gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde, also gingen sie ja zu Pilatus hin und sagten, Pilatus, guck, dass dieses Grab wirklich auch verwahrt ist, dass da niemand rein und niemand raus kann, dann können wir und müssen wir davon ausgehen, dass die auf alle Fälle sicherstellen wollten, dass da auch jemand drin liegt. Und zwar, dass der Gekreuzigte drin liegt. Dass sie nicht das falsche Grab oder ein leeres Grab bewachen. Weil wenn es ein leeres Grab gewesen wäre und sie davor stehen und dann hinterher das Grab leer ist, dann wären das ja die kompletten Idioten gewesen. Und die Schriftgelehrten und die Autoritäten hätten sich völlig blamiert. Also das sicherzustellen, ich bin davon überzeugt, dass das die erste Priorität hatte. Ist Jesus da drin? Sind wir vor dem richtigen Grab? Ist Jesus drin? Und bleibt Jesus auch drin? Und so haben sie, die Soldaten, geschaut, dass dieser Stein versiegelt ist und Jesus auf keinen Fall rauskommen kann. Beziehungsweise, wenn das Siegel gebrochen wird, es offensichtlich ist, dass es sie nicht waren. Und der dritte Punkt ist, dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach den Schriften. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. In einem Artikel auf evangelisch.de ist zu lesen, Jesu Auferstehung. Ein historisches Ereignis, Fragezeichen. Das Grab ist leer. Jesus von den Toten auferstanden. Geschichtliche Belege für das, was sich an Ostern in Jerusalem ereignet hat, gibt es nicht. Theologisch entscheidend ist die Wirkung des Geschehens auf die beteiligten Personen. Nun fragt man sich, was wären denn geschichtliche Belege? Ja, es wird ja so hier so getan, geschichtliche Belege gibt es nicht, also ganz nicht, ist es historisch nicht beweisbar, belegbar, also ist es sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt passiert ist, weil wenn man es nicht weiß, kann es ja auch nicht passiert sein. Ich habe dann unter dem Aspekt, was sind geschichtliche Belege, in Wikipedia einen entsprechenden Artikel gefunden und da heißt es, Quellen dienen der Rekonstruktion historischer Sachverhalte und der geschichtswissenschaftlichen Argumentation, also Belege. Ja, Belege sind Quellen demnach. So. Als Quelle bezeichnet man in der Geschichtswissenschaft alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann. Das verstehen wir, oder? Also wenn ich ein Schriftstück habe aus dem Altertum, dann ist das eine Quelle und die kann mir über die damaligen Verhältnisse Informationen geben, wie das damals war. So. Wir lesen in unserem Predigttext, in unserer heutigen, also für heute, die ich heute jetzt zitiere, in dieser Quelle lesen wir und in diesem Beleg lesen wir, und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Die Liste bezeichnet wahrscheinlich hier denn die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst, denn wir wissen, da fehlen ein paar. Da fehlen zum Beispiel Maria Magdalena, der Jesus als erstes begegnet ist, dann den Frauen Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, dann den Emmausjüngern, und dann erschien er ja den Jüngern nicht nur einmal, sondern mehr oder weniger täglich, 40 Tage lang. Ja, das war nicht einfach mal so ein Vorbeihuschen. Oh, das muss Jesus gewesen sein. Nein, der war täglich mit ihnen zusammen, 40 Tage lang. Sowohl die Häufigkeit wie auch die schiere Anzahl der Menschen wäre in einem Kriminalfall wahrscheinlich eine überwältigende Zeugenbasis, oder? Also wenn man sagen würde, okay, die haben ihn 40 Tage lang gesehen, er ist 500 Leuten begegnet, plus 12, plus 3, plus 2. Macht 518 plus Augenzeugen. Weil Paulus sagt, nicht 500, sondern mehr als 500, was bedeuten kann zwischen 501 und 599. Heute wäre das Ganze viel einfacher, oder? Wenn heute Jesus leben würde und auferstanden wäre, dann wäre das Erste, was wir machen würden, wäre jedes Mal ein Selfie mit ihm machen. Und dann hätten wir Zeit, Stunde, Tag und Ort durch den Geotag, und das würden wir posten bei Facebook, und es wäre auf alle Ewigkeit dort enthalten. Und man könnte es in 2000 Jahren bei Facebook noch lesen. Wird je nachdem gelöscht werden. Als Fake News. Ich würde meinen, dass diese Belege, allein diese Belege in 1. Korinther 15, und da sprechen wir ja nicht über all die anderen Belege in den anderen Briefen und den Evangelien, dass allein diese Belege ausreichen würden, um zu zeigen, Jesus ist auferstanden. Paulus sagt ja in diesem Zusammenhang, das waren nicht nur Zeugen, sondern die meisten von denen leben noch, also zu seiner Zeit, zur Zeit der Abfassung des Briefes und zur Zeit, wo die Jünger diesen Brief oder die Gemeinde in Korinth diesen Brief bekommen sollte. Und wenn es euch interessiert, geht hin und fragt sie alle. Interviewt sie alle. Stellt sicher, dass wenn ihr diese fundamentale Frage habt, dann geht doch hin und fragt sie. Macht es euch nicht so billig? Kann nicht sein, ohne die Augenzeugen zu befragen. Niemand hat hier versucht, im Neuen Testament eine Auferstehung zu fabrizieren, die es nie gegeben hat. Wer das behauptet, der hat die Evangelien nicht wirklich gelesen. Der hat sie nicht wirklich verstanden. Das sage ich ganz frech. Weil die Evangelien deutlich machen, das Letzte, was die Jünger erwartet haben, ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das, wo sie am meisten Überzeugung gebraucht haben, war das, dass Jesus ihnen täglich erschienen ist, um ihnen zu beweisen, ich bin's. Die Auferstehung ist zentraler und nicht verhandelbarer Bestandteil des Evangeliums. Warum? Paulus sagt es in Vers 13, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Dieses vergeblich hat so einen relativ nichtssagenden Klang. Es geht darum, dass das fruchtlos, wirkungslos, erfolglos ist, dieses Evangelium. Dass es nichts bewirkt, dass es im Prinzip nichts, also null ist. Das ist im Prinzip die Bedeutung von diesem vergeblich. Warum ist dieser Glaube vergeblich? Ist es nicht wichtig, dass wir einfach einen Glauben haben? Ja, das ist oft das, was man so hört. Ja, ich habe auch meinen Glauben. Ja, und es ist wichtig, dass man einen Glauben hat. Ja, was für ein Glauben? Es geht nicht darum, dass wir Vertrauen in unseren Glauben haben. Den Glauben, dass irgendwie alles besser werden könnte. Dass es im schlimmen Fall doch noch eine gute Wendung geben könnte. Es sind ja so diese, ich sag mal so, diese Positiv-Glaubensaussagen, die unsere Mitmenschen teilweise haben. Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass irgendwie es doch irgendwie was gibt, was gut mit mir meint, wie auch immer. Das Schicksal oder der Kosmos. Es geht darum, dass wir an den Sohn Gottes glauben. Es geht darum, dass wir glauben, dass er für unsere Sünde gestorben ist, für meine Sünde gestorben ist. Dass er den Tod überwunden hat, tatsächlich überwunden hat und mit seinem Opferblut meine und deine Sünde abgewaschen hat, die ausgelöscht hat. Deshalb sagt Paulus in Vers 17 dann, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann gibt es keine Sündenvergebung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es keine Sündenvergebung. Ist jede Hoffnung dahin. Daraus folgt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat er nicht die Kraft, uns neues Leben zu geben. Dann gibt es auch keine Hoffnung auf ein verändertes Leben. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Verloren heißt im Prinzip verdammt, sind dem Gericht preisgegeben. Und es ist auch klar, weil sie haben dann nichts für ihre Errettung getan. Sie haben sich völlig und ganz auf das stellvertretende Opfer von Jesus verlassen. Sie haben sich völlig und ganz darauf verlassen, dass Jesus ihre Gerechtigkeit bewirkt und dass Gott diese Gerechtigkeit anschaut. Dass Jesus das stellvertretende Opfer von Jesus anschaut und sagt, das ist dem Gerhard und der Brigitte zugerechnet. Und deshalb nehme ich sie an. Ohne dass sie irgendetwas dafür tun mussten. Das ist das, was dann wegfällt. Und dann wären diejenigen, je nachdem, besser dran, die sich nicht auf dieses stellvertretende Opfer verlassen hätten, sondern sich versucht hätten, selber zu erlösen durch eigene Anstrengung, durch eigenes Gutsein. Aber jetzt haben sich die Leute auf Jesus verlassen und sind verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Paulus treibt es noch auf die Spitze. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und wenn er nicht lebendig geworden ist, dann gibt es keine Kraft im Leben der Leute. dass sie Jesu Botschaft ausleben können. Das heißt, Jesus als rein irdischer Lehrer, als guter Lehrer, der eine tolle Lehre gebracht hat, ist im Prinzip für uns noch viel schrecklicher. Denn die Bibel sagt, dass das mosaische Gesetz von keinem Menschen wirklich gehalten werden konnte. Und man deshalb schon verflucht ist. Nun, wer sich die Bergpredigt anschaut, der sieht, dass Jesus das Gesetz nicht leichter gemacht hat, sondern dass er es schwerer gemacht hat. Er sagt, ja, dass nicht nur, wenn wir die Ehe brechen, wir sündigen, sondern wer eine Frau anschaut und sie begehrt in seinem Herzen und es niemand mitkriegt, er schon die Ehe gebrochen hat. Das heißt, dort wird deutlich, dass das Gesetz Jesu viel schwieriger zu halten ist als das Gesetz des Mose, was kein Mensch halten kann. Und deshalb sagt er hier, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wir sind die bemitleidenswertesten Menschen, die wir auf Jesus gehofft haben und jetzt verraten sind und jetzt das Gesetz halten wollen, das Jesus gebracht hat und in doppelter Weise nicht halten können. Man könnte übersetzen, wenn wir solche sind, die allein in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die unter allen Menschen am meisten zu Bemitleidenden. Man kann Jesu Lehre nur leben. Man kann Jesu Ordnungen nur leben, wenn man Jesus als Herrn und Erlöser hat. Wenn er uns gerecht gemacht hat, wenn er uns neu gemacht hat, wenn er uns wiedergeboren hat, wenn er in uns die Kraft seines Heiligen Geistes wohnen lässt und der Heilige Geist als Person in uns ist und uns hilft, anleitet, unterweist, dann allein können wir Jesu Wort leben und halten. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist nicht im Grab geblieben, Jesus ist nicht scheintot gewesen und ist dann als irgendein unscheinbarer Wanderprediger weitergelebt. Nein, er ist auferstanden. Das haben 518 plus Zeugen gesehen und wir dürfen ihnen glauben. Natürlich hat der eine Artikel durchaus recht. Die Frage ist, wie sich die Auferstehung Jesu ausgewirkt hat. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist seine Wirkung gleich null. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann ich ihn heute nicht erleben, kann ich heute nicht mit ihm reden, kann er heute nicht zu mir reden und kann ich seine Kraft nicht erleben in meinem Leben. Das ist der Schlussstein des Evangeliums. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten und der Tod kann auch uns nicht halten, wenn wir im Grab sind. Wenn wir Jesus in unserem Leben als Herrn und Erlöser haben, dann haben wir die Kraft seiner Auferstehung in unserem Leben erlebt. Dann ist unsere Sünde abgewaschen. Dann ist unser Gewissen abgewaschen. Dann sind wir durch ihn gerecht gemacht. Dann hat das ewige Leben in uns schon begonnen. Dann will uns der Heilige Geist helfen, Gottes Willen zu tun. Dann werden wir nicht mehr an unseren Umständen, an dem noch nicht erlöst sein unseres Leibes und den damit verbundenen Kämpfen verzweifeln. Wir wissen, dass unser auferstandener Erlöser kommen wird, um uns gänzlich zu erlösen und uns mit sich in sein herrliches Reich hineinzunehmen. Das alles ist in diesen drei Sätzen für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, auferstanden nach den Schriften. Halleluja! Gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte diesen auferstandenen Jesus in mein Leben einladen? Ich möchte mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus versöhnt werden. Ich möchte Vergebung der Sünden haben und ewiges Leben empfangen. Gibt es jemand hier? Kann gerne die Hand strecken. Wenn du das bei YouTube siehst und hörst und du antwortest auf diese Frage mit Ja, dann kannst du diese Frage in deine Antwort umformulieren. Ja, ich lade dich, den auferstandenen Jesus Christus, in mein Leben ein. Ich will Gott Ich will mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus versöhnt werden. Ich will die Vergebung der Sünden haben und ewiges Leben empfangen. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann kannst du über unsere Homepage Kontakt mit uns aufnehmen und kriegst mehr Informationen, was es heißt, als Christ zu leben, wie man in die Gemeinde kommen kann, wo es Gemeinde gibt, wenn du weiter weg bist. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet für dich zu sprechen, auch wenn du hier bist und denkst, nee, aufstrecken will ich nicht. Ich möchte dich einladen, dass du das sprichst und ich möchte uns alle einladen, ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen und dass wir die Auferstehung Jesu feiern dürfen und das jeden Tag, nicht nur an Ostern, aber an Ostern besonders, dass wir uns Ostern besonders bewusst machen dürfen, es ist ein geschichtliches Ereignis, es ist ein bewiesenes, ein belegtes Ereignis und wir haben seine Wirksamkeit in uns erlebt. Wir haben nicht nur die Wirksamkeit eines Ereignisses erlebt, sondern die Wirksamkeit einer Person, nämlich deiner Person Jesu. Danke. Du spürbar, dass du erfahrbar, erlebbar bist, dass du redest heute, dass du zu uns redest, durch uns redest, mit uns redest und dass wir, der dich sucht, erlebt, dass du dich finden lässt. Du sagst in deinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich finden lassen. Und ich bitte dich für jeden, der das jetzt hört, gehört hat, der dich sucht, er sagt, jawohl, ich möchte mit diesem Jesus Bekanntschaft machen. Ich möchte ihn kennenlernen. Jesus, komm du ihm entgegen. Begegne ihm, da wo er ist. Begegne uns auch heute hier, wo wir sind. Auch wenn wir dich jetzt anbeten, wenn wir dir Lobpreis bringen, wenn wir das Abendmahl feiern. Jesus, begegne du uns als der Auferstandene. Amen.